Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Heute bei mir ist der Daniel.
Hallo.
Und ich bin der Matthias. Und wir gehen einfach mal nicht darauf ein, warum der Patrick nicht da ist. Der hat einfach zu viel zu tun, glaube ich.
Jo, das stimmt. Aber das sieht bei uns anderen ja auch nicht besser aus. Darum sind wir ja wieder am Ende des Monats online.
Und versuchen mal wieder die zwei Folgen noch abzuziehen. Aber wir arbeiten dran. Und ja, dann fangen wir am besten direkt zügig an. Daniel, was hast du die letzten Wochen so erlebt?
Ja, ich einiges. Allerdings denke ich,
reduzieren wir es auf das Interessante.
Genau. Darum werden wir einfach mal uns über Alice im Wunderland unterhalten. Denn wir haben ja beide den Film gesehen. Patrick hatte ihn, glaube ich, noch nicht gesehen, hatte aber Ambitionen, ihn noch zu gucken. Aber ja, ich muss sagen, ich fand den Film nicht gut, obwohl es ein Tim Burton-Film ist. Also Tim Burton hat doch abgebaut. Oder wie siehst du
das,
Matthias?
Das kann ich nicht sagen. Ich muss sagen, der Film war ja ganz nett. Das Problem ist, unsere Erwartungshaltung war, denke ich, völlig anders.
Ach, ich wollte einfach einen Alice im Wunderland-Film sehen. Ich finde, am Ende war
nein,
so
nein,
eine
nein,
Art
nein,
Narnia-Film.
Du wolltest Tim Burton Gruselversion von Alice im Wunderland sehen.
Ja, ich wollte genau die America mit G's Alice sehen, das alte Computerspiel. Ja, wo Alice so eine Psychopathin
ist. Und das geht sogar noch einen Schritt weiter zu dem, was ich vielleicht erwartet hatte, weil ich einfach nur die Kombo Johnny Depp und Tim Burton mit ein bisschen Grusel immer in Verbindung gebracht habe. Ich finde zu Recht. Und deswegen das Ergebnis Alice im Wunderland, ja, mich doch zu sehr, also hat mir zu sehr den Kinderfilmcharakter eingebläut. Ja, ich. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, war, in welcher Weise ist der eigentlich dem Disney-Film überlegen? Und einer der prägnantesten Aspekte, die ich sofort hier, die fällt mir gerade ein, sofort nennen kann, ist, die Songs sind rausgenommen. Zu spät, wir sind doch viel zu spät. Und nichtsdestotrotz, der super Kracher, viel Glück zum Nicht-Geburtstag. Ich hatte darauf gehofft. Sind für mich elementarer Bestandteil des Disney-Alice im Wunderland.
Allerdings muss ich sagen, die Filme finde ich jetzt nicht so schlimm wie, sagen wir mal, die Handlung, die irgendwie nicht besonders überzeugend war. Also das Drehbuch hat mich nicht umgehauen.
Ja, aber wir haben bestimmt immer noch nicht nachgeguckt, ob welche Darstellung nun eher dem Filmoriginal näher kommt, oder? Die Disney-Version.
Du meinst dem Buchoriginal?
Genau. Ja, meine ich.
Nee, haben wir wirklich noch nicht.
Ist aber auch egal. Ich sag mal, wir müssen das ja nicht damit vergleichen. Wir können ja den Film an sich kritisieren, ohne ne, sozusagen
das. Das stimmt. Außerdem ist es ja, also die Tim Burton-Variante spielt ja sozusagen schon mit einer erwachsenen Alice. Also normalerweise ist Alice ja doch sehr jung. Also das ist nochmal ein Unterschied. Also das ist auch, glaube ich, eine andere Geschichte. Denn sie kommt ja wieder zurück ins Wunderland und die Herzkönigin hat ja das Wunderland dann übernommen.
Du hast recht, aber okay, aber es ist ja nicht so gemeint, dass sie die Abenteuer, also Alice im Wunderland, dass sie das Abenteuer schon mal erlebt hat, ne? Also.
Doch, das war ja so. Also Alice sagte ja dann, die hat ja ihre Erinnerung daran vergessen.
Das heißt, das die hat sowohl das mit der Herzkönigin und so weiter, das hat die.
Ja, das hatte die vergessen.
Okay, siehst du? Ja, ich war ziemlich müde an dem
Ja, Moment. Das ist richtig, ja. Wie gesagt, vielleicht hast du dann auch die schlimmsten Szenen gar nicht gesehen, weil du so müde warst.
Ist egal, also ich hab eine der interessantesten Figuren aber direkt am Anfang gesehen und das war, von der wir, was leider in einen weiteren Kritikpunkt endet, wir haben zu wenig von der Katze gesehen, ja, die okay, uns nachhaltig stimmt. Also zumindest mich nachhaltig im Trailer beeindruckt hat, als wir in Avatar waren und deswegen den 3D-Trailer gesehen haben, der mich sehr beeindruckt hatte. Also ich hab, glaube ich, deswegen war meine Erwartung auch, glaube ich, hoch. Nicht nur die Namen habe ich verbunden, sondern ich habe auch, als ich den 3D-Trailer dazu gesehen habe, den fand ich toll. Also ich fand die, wir hatten uns darüber gestritten, die 3D-Effekte, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Ich finde sie,
ich fand sie nicht so gut.
Und an guten Stellen wirklich mit dem 3D gespielt, ob das die Katze ist, die in den Vordergrund schießt, ob das Alice ist, die in das tiefe Loch fällt. Also da sind viele Elemente, mit denen man da spielen konnte und die auch genutzt wurden. Ich finde, lohnt sich auch. Die Sache ist, es ist kein Avatar, ja, ich muss jetzt mir fehlt das jetzt vielleicht nicht ein Grundelement des Filmes, wenn ich den nicht in 3D sehe, ja, das kann ich schon verstehen, Aber dennoch muss ich sagen, war das eine wirkungsvolle und nette Ergänzung dazu. Aber naja, wir bleiben dabei, der Film an sich. Ja, versuch das nochmal weiter zu fassen. Warum fanden wir den jetzt schlecht oder nicht gut?
Okay, ich muss sagen, die Handlung ist wirklich nicht gut konstruiert. Ja, alles dank dieser Plotrolle, die tatsächlich existiert, diese Weissagungsrolle, ja, haben wir im Grunde schon den Plot vorgezeichnet. Und ja, am Ende, finde ich, wird es eine Schlachtszene. Ich muss sagen, teilweise fand ich die Auftritte von Johnny Depp als Hutmacher eher peinlich als lustig. Hat mich überhaupt nicht überzeugt. Also ich fand auch, dass die Hutmacher-Rolle so in den Vordergrund geschoben wurde, weil es eben Johnny Depp ist, nehme ich an, auch nicht besonders
geschickt. Ja, das Problem ist, da muss man zwangsweise darauf kommen, wenn man sich vielleicht nochmal verdeutlicht, wie oft der Hutmacher zum Beispiel im Disney-Film vorkommt, dann wirkt das manchmal ein bisschen merkwürdig, ne? dass wir Johnny Depp immer wieder sehen. Wobei mir, ich glaube, da waren wir uns zumindest einig, die Darstellung von Alice sehr gefallen hat. Das fand ich
ja, ist okay. Ne,
das fand ich gerade gut funktioniert. Aber du hast schon recht, also ich glaube, als wir mit der Gruppe, mit der wir da drin waren, die waren alle nicht begeistert von Johnny Depps.
Nee, nicht so. Nee. Ich glaube, dass, also ich muss sagen, ganz am Ende dieser Tanz, oh mein Gott, das war.
Oh, du hast vollkommen recht. Das war ein bisschen Fremdschämen.
Das war so Fremdschämen im
Kino, ja. Ich weiß nicht, bin ich mal gespannt, ob das andere auch so sehen werden.
Ja, ist gut. Wie gesagt, war für mich doch eine Enttäuschung in diesem Jahr. Also fing nicht gut an. Schade. Habe ich mir mehr
von erhofft. Das ist wahr. Aber ich denke, unsere Erwartungen waren zu hoch. Aber auf der anderen Seite, die hätten mit der Katze und mit den Liedern so viel rausreißen können.
Die Lieder
brauchen. Doch, die Lieder müssen drin sein. Und vor allen Dingen, Johnny Depp kann das doch. Er hat es doch in, dem
Sweeney Todd.
Sweeney Todd hat das doch bewiesen. Ich meine, ist jetzt keine Operngröße, aber das hat doch funktioniert. War doch gut. Naja.
Okay.
Aber so bleiben wir etwas enttäuscht. Zurück. Ja,
im Wunderland hängen, genau. Matthias, wie sieht's bei dir aus?
Ja,
du bist aus einem anderen enttäuschend Wunderland zurückgekommen, könnte man sagen.
Ja, ich habe Grind Fantasy 13 beendet und die Uhr nannte mir nachher, wie gesagt, 52 Stunden Spielzeit.
Ich meine 52 oder 54, ich weiß nicht mehr.
Nee, das waren 52. Beide Alternativen sind schaurig. Und ich nenne es nicht umsonst Grind Fantasy, denn im Gegensatz zu, ich weiß nicht, wen das interessiert, im Gegensatz zu den neuesten Produkten jetzt von BioWare, ich möchte da keine Werbung machen, aber ob das jetzt Mass Effect oder bei Dragon Age ist auch noch viel Grind drin, aber noch lange nicht so viel wie da. Und man hat so das Gefühl, später wird gar nicht mehr die Handlung weitergezogen. Man grindet sich nur noch von Kapitel zu Kapitel. Dann wird man mit einer kleinen Szene entlohnt, in Anführungszeichen, von Charakteren, die einen nicht interessieren. Ach Gott, da haben wir schon uns Stunden drüber unterhalten. Ich möchte dabei lediglich auf ein Review von Destructoid verweisen, eine von mir sehr geschätzte Videogame-Seite. In der Jim Sterling ein berüchtigter Kritiker das Spiel auseinandergenommen hat. Und er flamet nicht nur einfach über das Spiel. Ich hab's jetzt durch und ich kann jeden dieser Punkte verstehen, den er da bringt. Also wenn das jemand interessiert, lest euch das Review durch. Es ist großartig. Und traurigerweise ist es nicht nur Satire, traurigerweise sind viele der Punkte vollkommen richtig und wahr. Das ist das Traurige dabei. Und ja, mein Problem ist, glaube ich, mehr mit Final Fantasy VII hat sich dieses Genre dieser Franchise solche Eindrücke bei mir hinterlassen, dass ich dazu genötigt bin, jedes Final Fantasy zu spielen. Und ab 12 hat sich das schon zu meinen Ungunsten leider bewährt. Es bricht mir das Herz. Aber 13 ist einfach nur schlecht.
Diese Trauer ist geradezu greifbar hier im Raum.
Das zieht mich wirklich runter.
Was soll ich sagen?
Das ist eine sehr geschätzte, schätzter Franchise.
Ich kann da nur auf das Review von Spoonie mit Final Fantasy VIII verweisen. Und Final Fantasy VIII war schon grauenvoll.
Darum 50 Stunden, Daniel!
Ich weiß.
Die gibt mir niemand zurück. Die bezahlt mir auch keiner. Und niemand wird mich wird mich schätzen dafür, dass ich das durchgehalten habe.
Im Gegenteil, die Leute werden dich belächeln, dass du so lange durchgehalten
hast. Mit Recht, verdammt.
Ja.
Okay, also, naja, vielleicht...
Verlassen wir das Final-Fantasy-Kapitel.
Okay, gut, dann kommen wir, ach, das ist, war jetzt ein Downer, aber okay, kommen wir trotzdem zum Thema. Und zwar soll es heute um Cthulhu gehen und Daniel, erklär doch mal, was wir in dieser Folge jetzt eigentlich besprechen wollen.
Ja, wir hatten ja am 15. März Lovecrafts 73. oder 72. Todestag. Ich glaube, es war der 73. Und wir hätten gerne zu dem Zeitpunkt schon eine Episode online gestellt, allerdings haben wir es nicht geschafft. Und darum werden wir jetzt rückblickend uns nochmal mit Cthulhu beschäftigen. Also wir wollen das System kurz vorstellen, ein bisschen auf den Hintergrund eingehen und am Ende noch die ein oder andere Frage klären, ob man dann Lovecraft gelesen haben muss, um Cthulhu zu spielen und so weiter. Darum fangen wir jetzt kurz an mit der Systemvorstellung. Also wie funktioniert das System? Matthias.
Okay, also fangen wir einfach mal bei den Basics an. Wir haben es mit einem relativ einfachen Prozentsystem zu tun. Ne? Wenn man den Charakterbogen vor sich hat, dann sieht man da natürlich die üblichen Trefferpunkte, typische Attribute, Größe, Konstitution, Schnelligkeit und so weiter, die aber ein wenig in den Hintergrund rücken, wenn man die große, ich sag mal, Hälfte des Charakterbogens sieht. Und das sind Fertigkeiten. Und da ist alles Mögliche dabei. Ja, wir haben es in Anführungszeichen, das schon mal vorwegzunehmen, mehr oder weniger mit einem in Anführungszeichen Detektivspiel zu tun und es ist alles Mögliche abgedeckt, von Autofahren bis Naturwissenschaften und damit meine ich nicht einfach nur der Fertigkeitswert Naturwissenschaften, da ist Chemie, Biologie, Medizin und alles ist dabei und Spurensuche, Verbergen, Verstecken, Social Skills wie Überreden, Überzeugen, ne, in unterschiedlichen Formen, natürlich Waffen, auch noch ein großer Bestandteil dabei, unbewaffneter Nahkampf, aber im Grunde die was auffällt, ist sofort Astrologie, diese Fertigkeiten, Bäume, die sich da vor euch auftun. Und ja, das System ist natürlich, ich sagte gerade Prozentsystem, also relativ einfach. Ich bekomme am Anfang, wenn ich meinen Charakter erstelle, um jetzt sozusagen mal das ganze Auswürfen der Attribute erstmal zurückzustellen, bekomme ich meine Punkte, setze die auf die verschiedenen Fertigkeiten, habe dann sozusagen Prozentpunkte von 1 bis 100 und muss dann unter, ne, würfel dann mit W100 unter diese Prozent und habe dann sozusagen den Fertigkeitswurf dadurch geschafft. Also einfach und durch die Menge doch sehr variabel.
Das Spiel ist im Grunde auch schon recht alt, also es ist aus den 80ern und diese Attribute, die wir dort oben sehen, also Stärke, Geschicklichkeit und so weiter, die wirken ein wenig, ja, man könnte sagen Fehl am Platze. Also die haben nicht so den Einfluss auf die eigentlichen Prozentwerte für die Fertigkeiten. Und es gibt in der Ausgabe der Cthulhuiden Welten, ich glaube schon seit 4 Ausgaben oder so, gibt es einen Regelüberarbeitungsartikel von Thomas Michalski, der dem System auch ein wenig auf den Zahn fühlt und Verbesserungen vorschlägt, die auch Sinn ergeben. Also zum Beispiel eine etwas bessere Kombination der Attribute, die auf die Fertigkeiten zurückwirken.
Ja,
und so weiter.
Denn im Grunde das ist ganz fällt mir eigentlich nur ein Beispiel ein, dass, glaube ich, Ausweichen den doppelten Schnelligkeitswert macht und ansonsten
ja, genau.
Schleppt man im Grunde diese Attribute folgen quasi, dann rechnet man aus den Attributen teilweise dann Stabilitätspunkte oder Trefferpunkte zum Beispiel, werden daraus abgeleitet. Und dennoch hat man das Gefühl, wir spielen das nun doch sehr häufig, die sind eine Last, die braucht man nicht. Das ist das Einzige bei der Charaktererstellung, ich muss ja noch irgendwie die Attribute hier auswürfeln. Man weiß gar nicht, man braucht die nicht. Man möchte eigentlich nur die Prozentpunkte eben auf die Fertigkeiten verteilen. Dadurch wird der Charakter strukturiert und so Sachen und dann Größe, Schnelligkeit. Ja, die abgeleiteten Größe, die braucht man wieder. Trefferpunkte, Stabilitätspunkte oder diese drei, auf die hier sind wir noch nicht eingegangen, auf die drei Rettungswürfe. Idee, Glück und Wissen, glaube ich. Wissen?
Ja.
Okay, das war ich. Ja, das sind richtig. So im Grunde, wir nennen sie nicht umsonst Rettungspunkte, Rettungswürfe, bei dem Idee sicherlich dann sozusagen vom Spielleiter gerne missbraucht werden kann als, sagen wir mal, Wurf für alles. Sie begreifen gerade nicht, was sie sehen, als auch denen mal eben eine kleine Hilfestellung zu geben, wenn sie einen Schluss nicht ziehen können. Und Glück, der eigentlich, ach, das ist eigentlich, ja, der bei allen vielleicht.
Das ist eigentlich eine schöne, ich finde das eigentlich eine schöne Geschichte. Die Werte geben dann, das System sieht sozusagen vor, dass der Spielleiter so über diese Werte dann so Hilfen einstreuen kann. Oder eben auch, ja, dieser Glückswurf, also ich erinnere mich dann, ne, der Ausweichwurf nicht geschafft und ja, vielleicht hast du Glück und du kannst dich am Geländer festhalten. Oh, Pech gehabt. Ich fall runter in die glibrige Masse.
Bei uns hat sich, ja, da muss man, bei uns hat sich mehr oder weniger angebürgert, wenn es eventuell zu einem Tod eines Charakters kommen würde, dann werden dem teilweise mindestens ein Glückswurf abverlangt, um sich vielleicht noch aus dieser Sache zu retten. Und deswegen sieht man den doch sehr gerne, erwarten gerne viele einen möglichst hohen Glückswurf. Oder Glückswert, ja. damit man solche Sachen allein schon besser überleben kann.
Aber wir haben ja gerade schon den Stabilitätswurf, beziehungsweise den Wert für geistige Stabilität angesprochen, der natürlich für das System und für das Spiel an sich ja maßgeblich ist. Also das ist wirklich das große Alleinstellungsmerkmal von diesem System, würde ich sagen, dass es sozusagen nicht nur körperliche Trefferpunkte gibt, sondern dass es eben auch geistige Trefferpunkte gibt. Nämlich der Charakter wird mit der Konfrontation der Kreaturen und so weiter, wird er langsam wahnsinnig, weil er das, er kann diese Wesenheiten nicht in seinem Geist
fassen. Da reden wir nicht nur von Wesenheiten, es geht, ob ich Bücher lese,
auch Ideen, über Zusammenhänge,
alles mit dabei. Da spielt der ganze Kosmos, auf den wir später eingehen werden, noch eine Rolle. Bei dem tiefer gehenden Verständnis dieses Kosmoses wird mir sozusagen Stabilität abgezogen und ich verfalle im Grunde, ja, das ist gewollt. Verstehe ich diesen Kosmos mehr, rücke ich auch zusehends aus dieser Wirklichkeit, also aus dieser Realität heraus. So ungefähr würde ich das jetzt mal beschreiben.
Das geht dann über in leichte, kurzzeitige Traumata.
Das ist jetzt am besten, glaube ich, abzuleiten aus der Begegnung mit dem Monster und so weiter, ne? Mach mal einen Stabilitätswurf und dann nicht geschafft,
genau,
und
richtig.
Dann wird gewürfelt, wie viele Punkte du von diesen geistigen Trefferpunkten du verlierst, und wenn es dann ich sag mal eine bestimmte Zahl überschreitet, dann kann das fatale Konsequenzen haben.
Der Wahnsinn ist eben schon ein Kernelement des Spiels. Allerdings kann man auch im Grunde ja die Kirche im Dorf lassen, also man muss nicht jede Situation jetzt hier unfassbar schreiend ausspielen, sondern man kann auch einfach eben diese Stabilitätspunkte wirklich als geistige Trefferpunkte wählen. Es gibt dazu auch einen interessanten Artikel in dem Dementophobia-Band, der sich speziell mit dem Wahnsinn für Cthulhu beschäftigt, der lohnt es sich dann einmal durchzulesen. Also bei Trail of Cthulhu gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, dass die anderen Spieler helfen, den Wahnsinn eines Charakters darzustellen. In Form von Paranoia, dass sie unter anderem, untereinander tuscheln oder so etwas. Oder dass sie speziell Wahrnehmungsverzerrungen darstellen, die dieser Charakter dann erlebt. Das ist auch eine interessante Herangehensweise an Wahnsinn. Kann natürlich dann aber auch den Spielabend dann dominieren. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass der Matthias eine Szene hatte, bei der er eine Phobie hatte, also eine schreckliche Panik und Angst vor schleimartigen Dingen.
Ja, passte auch ideal auf ein überlebtes Abenteuer, ja,
genau.
In dem ich ganz allein, das andere Gruppenmitglied ist sozusagen im während dieses Abenteuers leider verstorben und ich habe mich mit Mühe und Not aber auch mit sehr viel Stabilitätsverlust hinaus noch katapultiert, was dann allerdings zu einer, ne, und das diesen Aspekt ist jetzt vielleicht verloren gegangen, zu einer dauerhaften geistigen Erkrankung führte. Und davon gäbe es dann natürlich da gibt es im Buch ein ganzes Kapitel für. Und da sind wir, dass Daniel dann passenderweise in Verbindung mit dem Monster, was ich da gesehen habe, ne, dass ich eine Phobie vor Schleim habe. Und
wobei ich muss sagen, wenn wir das heute nochmal spielen würden, ich meine, das ist jetzt auch schon, weiß nicht, 4 Jahre her oder sowas, ne? Also oder noch länger. Da würde ich heute auch anders machen. Aber
ich fand jedenfalls das in Ordnung. Das war gut. Und machen wir uns auch nichts vor. Am Anfang hat das Spaß gemacht, das zu spielen. Ja, man hat ich erinnere mich noch an den Salzstreuer, mit dem ich das ganze Haus abgedeckt habe, weil es war mir bekannt, dass man das damit verhindern kann.
Ja.
Und ich deswegen sozusagen das zu großartigen Szenen mit meinen Mitspielern geführt hat, weil die sich die ganze Zeit gewundert haben, was macht der Wahnsinnige? Warum lernt er überall mit seinem Salzstreuer rum und flippt so aus, wenn da auch irgendwas nur Schleimähnliches kommt. Aber kommen wir direkt zum Kritikpunkt. Daniel, du wolltest, glaube ich, gerade ansetzen.
Das Problem ist einfach bei Phobien und wenn man Phobien eben auch richtig ausspielt, das ist wirklich eine panische Angst, die da entsteht. Und wenn dann das Szenario vorsieht, in einen schleimigen Tunnel zu gehen, dann wird dieser Spieler eben nicht in den Tunnel gehen. Und ja, das ist eben ein Problem, was man dann hat.
Okay, anders. Und das kann. Wenn das ist zum Beispiel ja eine dramatische Schwäche, die auch, ja, in dem Falle war ich es, glaube ich, einfach nur irgendwann leid, weil ich immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass, keine Ahnung, dass ich alles, was auch schleimähnlich war, vor meinen Augen windet und ich sozusagen dazu genötigt wurde, immer wieder den panischen Professor raushängen zu lassen. Und das ging nachher auch ein bisschen, das lief außer Kontrolle.
Ich meine, heute, es gibt wesentlich geschicktere Möglichkeiten heute, das darzustellen. Also es gibt, wie gesagt, die Hinweise, es gibt auch in der Cthulhu in Welten, gab es irgendwann mal einen Artikel über den Wahnsinn, wie man das darstellen kann und so weiter. Das ist also wirklich sehr weit abgedeckt. Und wie gesagt,
Trail, ja, of the Soul. Ne, also unser Fokus da darauf, auch mal wir spielen es doch ehrlich so, dass das für uns auch gerne mal in das Spiel selbst eingreift, wenn wir viele Punkte verloren haben. Aber du hast vorhin gerade richtig gesagt, man kann sie auch als geistige Trefferpunkte bezeichnen, bei denen erstmal nicht viel passiert, wenn ich jetzt nur zu einem gewissen Grad Punkte verliere. Also bei uns ist dann meistens, selbst kleinere Punkte werden dann dargestellt mit einem katatonischen Verhalten oder einem wirren Schreien und so weiter, aber das ist
ja, oder dem plötzlichen Entladen der Waffe.
Das ist ja unsere Idee. Ja, das machen wir ja. Das geben wir als Spieler auch gerne mal dazu. Ja, aber das ist ja eigentlich, ist nicht jetzt, wird nicht verlangt.
Jedenfalls, um kurz noch das System abzurunden und dann auf eine Frage, auf eine Idee einzugehen, die du gerade bei der Beschreibung des Systems hattest, Matthias. Es gibt neben dem normalen, wir spielen also die Basic Roleplaying-Variante von Chaosium, die auch sich seit den 80ern kaum verändert hat. Also es ist eines der wenigen Spiele, das kann Vor- und Nachteil zugleich sein, dass man wirklich immer noch die ersten Szenarios kann man immer noch mit dem heutigen System spielen, ohne viel ändern zu müssen. Da haben sich irgendwann mal ein paar Fertigkeiten vom Namen her geändert, aber ansonsten läuft das immer noch ganz simpel. Der zweite Punkt ist, es gibt mittlerweile viele verschiedene Varianten, um Cthulhu zu spielen. Es gibt die Gumshoe-Variante, das ist dieses Trail of Cthulhu, was wirklich sehr auf investigative Szenarios geht. Dann gibt es eine D20-Variante. Das klingt schrecklich. Wenn ihr das Buch aber findet auf der Spielemesse, und ich habe es damals für 5 Euro gekauft, das lohnt sich doch zu kaufen. Also es ist nämlich unter anderem von John Tynes und Monte Cook geschrieben und da sind wirklich gute Artikel drin. Das ist schon nicht verkehrt. Und dann gibt es eben noch das Realms of Cthulhu, was eben dann mit Savage Worlds funktioniert, was dann eben ein actionorientiertes Spiel zulässt. Wobei auch da, ganz interessant, ich habe das Buch noch nicht, würde ich gerne mal reinschauen, da soll nämlich ein interessanter Szenario-Generator drin sein. Also das
die Tatsache, dass wir aber selber immer noch das alte Basisspiel spielen, sollte zu denken geben, ja, dass das auch noch
ist eben das Beste, meiner Meinung nach. Ja. Und warum ist es das Beste? Es ist meiner Meinung nach das Beste, weil es am einfachsten ist. Es ist, also nichts ist einfacher als so ein Prozentsystem. Man sieht, auch Neulinge sehen sofort, wie gut ich Auto fahren kann, wenn da steht 20%. Das heißt, ich sollte nicht hinter ein Steuer gehen, wenn genau. Es um eine Verfolgungsjagd geht. Also das ist, ne, das hilft mir mehr als der Fertigkeitswert von 16 bei D&D, wo man dann gegen einen Schwierigkeitsgrad.
Ja, und es ist auch vor allen Dingen, der Erfolgsgrad ist besser einzusehen, ne? Wenn ich bereits weiß, es geht dann im Grunde auch schon viel um Argumentation, ja, kann ich nicht, es geht ja hier um Maschinen, muss ich Maschinenbau, kann ich nicht vielleicht auch einen erschwerten Physikwurf und so weiter was machen, da kommt man schon mal gerne in so eine falsche Reihe, aber es ist ja auch in Ordnung, ne? wenn der Spielleiter es zulässt.
Das stimmt. Aber jetzt kommt natürlich der interessante Teil. Du hast vorhin gesagt, dass es doch ein sehr detektivlastiges Spiel ist. Das würde ich noch nicht mal sagen. Ich würde sagen, es ist ein Horror-Rollenspiel, bei dem es durchaus investigative Szenarios gibt.
Da kann ich
das
noch
ist
nicht
immer
mal
so
gegenhalten. Ja, natürlich. Aber ich sag mal, in der, um jetzt vielleicht, wenn ich es das Spiel jetzt Neuling erklären würde, dann würde ich diesen investigativen Aspekt, der, bevor ich dem Grauen begegne, der hier und da in den meisten Szenarien doch zutrifft, und das damit muss ja nicht gemeinsam mit dem investigativen Aspekt, dass ich in eine Bibliothek gehe und meine Grundinfos vom Anfang an erstmal nachprüfe, sondern damit kann ja auch gemeinsam, indem ich die richtigen Fragen bei den richtigen Leuten stelle, um mehr herauszufinden, worum geht's hier eigentlich. Also das ist diese Dreiteilung, also damit würde ich es Neuling erstmal erklären. Ich kriege eine Grundprämisse, dann informiere ich mich darüber, ein fester Bestand, worum geht's und auf was könnte ich stoßen. Und im dritten Teil kommt dann vielleicht die Begegnung damit und ich muss sozusagen testen, habe ich genug Wissen oder nicht, bringt mir mein Wissen überhaupt etwas? Vielleicht ne, lässt sich das überhaupt hier anwenden.
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich
natürlich gibt es viele Szenarios,
genau,
die davon grade, abstreifen und natürlich auch tolle.
Gerade die neueren Szenarios brechen also diesen investigativen Teil durchaus auf. Also da reicht es eben, was weiß ich, abwärts zum Beispiel in dem Fahrstuhl, wo es ja eben keine Recherche in der Form gibt und so weiter. Aber generell natürlich die Recherche, ich meine, das ist ja eben auch der Vorlage geschuldet, zu der wir dann jetzt auch kommen werden. Man vertieft sich eben in ein seltsames Phänomen und forscht dann nach, was der Ursprung dieses Phänomens ist und stößt dann schließlich auf das große kosmische Grauen. Aber was ist denn dieses kosmische Grauen überhaupt? Matthias, was ist der Unterschied zwischen dem Cthulhu-Mythos, also dem Hintergrund, den Lovecraft sich ersonnen hat, und den klassischen Schauergeschichten, diesen klassischen Gothic-Novels oder eben, wenn man jetzt
auf... Wisst, ne? Vampire, Werwölfe, Magier-Settings.
Genau, ne? Genau. Wenn man es jetzt auf Rollenspiel setzt, ne? Wo ist der Unterschied zwischen Cthulhu und beispielsweise der World of Darkness?
Okay, das habe ich mehrere Mal vergeblich versucht, in kurzen Sätzen zusammenzufassen.
Es ist auch nicht einfach, aber...
Also ich versuche es nochmal.
Ich denke,
mit Unterstützung auch von dir kriegen wir das jetzt hier irgendwie schon zu hin. Also es soll im Grunde darum gehen, dass es dieser Mythos besteht im Grunde daraus, dass wir haben gerade von Verstehen und von einer zweiten Welt sozusagen über unserer Realität gesprochen, und indem ich diese immer mehr begreife, und das Begreifen heißt eigentlich unsere Nichtigkeit begreifen, dass die Menschen und der Planet Erde eigentlich ein Spielball in diesem gewaltigen Kosmos von auch Göttern, also ein ganzes wie nennt man das, ein Götter,
Pantheon.
Ein Pantheon von grausigen und mächtigen Göttern, die sich dessen Spielball wir eigentlich sind, und indem unsere einzige Chance ist zu überleben eigentlich darin besteht, dass wir zu unwichtig sind, um deren Aufmerksamkeit überhaupt zu unterliegen. Und ja, Horror in dem Falle.
Ja, das ist im Grunde der Faktor, alles, was uns Menschen lieb und teuer ist, alles, was uns ausmacht, das ist im Grunde alles nichtig und ja, das ist nichts. Das ist dieser Horror, den Lovecraft sozusagen erzeugt in seinen Geschichten.
Und im Grunde der Horror auch, dass man sowohl natürlich den Göttern als auch deren Helfershelfern, seines Alien-Rassen, seines... Ja, in dem meisten Fall
Kultisten.
Sind es eigentlich Alienisten. Ja, Kultisten, da kommt ja vielleicht doch der menschliche Aspekt damit bei, dass ich, worauf ich hinaus wollte, ist aber, dass ich diesen kosmischen Schrecken eigentlich nichts entgegenzusetzen habe. In Anführungszeichen nichts.
Und das Schlimme ist zum Teil, diese Kultisten, die beispielsweise Cthulhu anbeten oder dergleichen, sie scheren sich nicht mal um diese Leute, die sie anbeten, diese Götter. Die sind völlig unwichtig.
Also ich sag mal, ein Spielgefühl, was aber vielleicht jetzt auf jeden Fall vermittelt werden sollte, ist, dass man vielleicht im Gegensatz zu Vampiren, Werfen und so weiter niemals das Gefühl hat, ich habe es hier mit einer fassbaren, und das ist der Unterschied dann auch vielleicht, deswegen ist D20, hat uns erstmal alle stutzig gemacht, denn für uns war immer klar, dieser Schrecken und diese Kreaturen sollen nicht als bloße Herausforderung gesehen werden. Es soll ein typischer Cthulhu-Spieler, da ist der Reflex nicht, wenn ich so ein Ding sehe und es hat mich noch nicht gesehen, wo ist die Shotgun, sondern der Reflex ist bei uns zumindest, und ich glaube, da sind sich Cthulhu-Spieler einig, wo ist das nächste Versteck? Ja, und das ist ein völlig anderes anderes Spielstil, meiner Meinung nach.
Ja, man denkt da nicht in Herausforderungsgraden und so weiter. Ja,
auch nicht in Trefferpunkten und der Besiegbarkeit. Es geht wirklich, in dem Fall ist der Fokus sozusagen aufs Überleben, denn das sollte vielleicht dann, das ist natürlich dann schwierig zu vermitteln, gerade als erstes, ja, ich erinnere mich an unsere ersten Abenteuer, man fühlt sich dann oft genug genötigt, wozu soll ich irgendwelche Erkundigungen einholen, dann fahre ich da hin und schau mal, was es mit diesem Geisterhaus auf sich hat. Und man kann dann im Grunde im typischen Cthulhu-Setting nicht davon erwarten, mit dem Leben davon zu kommen.
Ja, der Faktor ist auch, dass diese Kreaturen, denen man sich gegenüber sieht, die sind von der Beschreibung an sich schon so fremdartig und so grässlich, dass sie erstens unbeschreiblich sind, so wie Lovecraft versucht sie dann immer mit vielen Adjektiven darzustellen. Im Grunde ein Vampir oder ein Geist oder so etwas, der hat natürlich immer noch irgendwie etwas Menschliches an sich. Aber diese Kreaturen, denen man sich dann bei Cthulhu gegenüber sieht, die Teil des Mythos sind, die sind einfach so unbeschreiblich und die sind absolut nicht menschlich.
Gleichfalls muss, du hattest das kurz erwähnt, es ist eigentlich ein wichtiger Aspekt dabei, dass es keine Bilder dazu geben soll. Beziehungsweise er ja auch selber, er ist sich ja im Klaren, wenn er schreibt, und da steht ein Vampir, dann bauen sich Dutzende Klischees in unserem Kopf auf, was er da jetzt sieht. Aber wenn durch seinen Adjektivismus sind wir uns selber eigentlich beim Lesen zum Beispiel einer Kunstgeschichte nicht so ganz sicher, was zum Teufel soll das bloß sein? Man möchte vielleicht manchmal gerne ein Bild haben, aber es ist eigentlich Absicht, dass diese Kreatur, genauso wie deren unaussprechliche Namen manchmal, absichtlich so fremdartig sind, dass man verstehen soll, dass jemand, der sie sieht, in den Wahnsinn fällt. Denn ich meine, wenn ich jemanden sage, da ist ein Vampir und jetzt spiel mal so, als würdest du in den absoluten Wahnsinn, ja, das bringt ja nichts, denn der hat ja ein festes Bild davon. Also und ich kann ja niemandem erzählen, da ist etwas, oder auch nur fassbar machen, da ist etwas, wovon du wahnsinnig wirst. Also versucht er das Ganze hintergehen, indem er sich in Schleifen von Adjektiven ergeht, bei dem man nachher am Ende also auch ja absichtlich kein fassbares Bild vor Augen hat.
Es ist aber so, das muss man noch sagen. Also es gibt durchaus Beschreibungen. Also Cthulhu wird durchaus als ein Geschöpf beschrieben mit drachenartigen Flügeln und einem oktopoiden Kopf und so weiter. Das gibt es also durchaus. Es ist aber immer sehr vage. Gleichzeitig, mir ist gerade natürlich noch eingefallen, es gibt natürlich schon Kreaturen, die so menschlich sind, wenn man da beispielsweise an den Schatten über Innsmouth denkt, wo sich dann eben Fischwesen mit Menschen einlassen, um eine neue Rasse zu formen. Das ist
Das war natürlich jetzt ein dicker Spoiler,
schon, ne, aber
okay. Für eine tolle
Geschichte. Ja, okay, aber die Geschichte ist natürlich auch schon über 70 Jahre alt. Also darum,
okay, Irgendwo.
Könnte man dann schon gelesen haben. Dennoch, zu der Literatur kommen wir dann gleich nochmal. Allerdings haben wir jetzt, wir haben den Mythos dargestellt, allerdings gibt es natürlich dann noch die Möglichkeit, das Ganze in vielen verschiedenen Settings zu spielen. Also das Hauptsetting ist, denke ich, die 1920er Jahre. Das heißt, wir haben hier die Zeit der Weimarer Republik in Deutschland, die Zeit der Prohibition in den USA. Das eigentliche Setting sollte vom Designer Sandy Peterson sollte durchaus die Gegenwart sein. Es wurde allerdings dann bei Verhandlungen war es dann, glaube ich, so, dass doch die 1920er Jahre, also Lovecrafts Zeit, eingesetzt wurden als Hauptsetting. Wobei dann später auch ein Cthulhu Now-Band kam. Den gibt es auch, also auf Deutsch gibt es jetzt auch mittlerweile Cthulhu Now, schon ein bisschen länger sogar. Und ja, das spielt dann eben in der Gegenwart. Das wäre dann ein weiteres Setting. Wir haben allerdings auch noch die Möglichkeit, das Ganze in meinem favorisierten Setting in den 1890er Jahren zu spielen, also Cthulhu im Gaslicht. Das heißt, da haben wir dann die Geschichten Sherlock Holmes, das viktorianische London, gegen den Cthulhu-Mythos. Es gibt aber noch zig weitere Settings. Im Grunde ist das Spiel ja zeitlos, könnte man sagen. Es gibt Varianten davon im alten Rom. Cthulhu Invictus müsste das sein. Es gibt Varianten im Science-Fiction mit, ja, so Neon Genesis Evangelion Mechs gegen Cthulhu-Wesen.
Man,
das ist
man
so
muss sich natürlich im Klaren sein, dass diese, dass der Mythos, wie wir versucht haben, ihn rüberzubringen, und diese grauenvollen und unfassbar mächtigen Kreaturen sich natürlich ja immer da waren und auch unwahrscheinlich alt sind. Und deswegen,
noch älter, ja.
Und deswegen ist natürlich egal, in welchem, ja, deswegen kann ich natürlich auch, das auch in der, bei den Römern spielen und so weiter. Da wird sich ja da wird sich an den Horrorgeschichten ja nichts ändern. Denn alles war, denn für diese Wesenheiten hat sich natürlich nichts verändert. Und deren Einfluss auf die Menschen genauso wenig.
Aber kommen wir mal zu ein paar Szenarios, die wir so gespielt haben. Also, wir haben das erste Szenario, was wir gespielt haben, und ich finde, es ist immer noch eines meiner liebsten Szenarios, auch wenn es schon ein bisschen älter ist, ist das knarrende und windschiefe Haus aus dem Kinder des Käfers. Das war das Szenario, ich möchte nicht erzählen, wie das Szenario endet, also es kann ja sein, dass es jemand noch spielt. Diese Geschichte baut allerdings auf einer wirklich super Idee auf, mit einem super Twist. Es geht, alles deutet auf ein Geisterhaus hin. Also wirklich alles, alle Geschichten und so weiter, deuten auf das klassische Spukhaus hin. Und es gibt knarrende Treppen und es gibt Türen, die von alleine auf und zu gehen. Und,
ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich jetzt weiß, von welchem Abenteuer wir hier sprechen.
Es war das allererste, was wir gespielt haben, als ich den Spielertag gemacht habe.
Bereits. Aber meine Erinnerung ist da löchrig wie ein...
Ja, das macht ja nichts. Jedenfalls war der Twist dann am Ende... Mit dem Geist, das war wirklich sehr schön. Das ist immer noch ein gutes Szenario. Aber kommen wir mal zum Szenario, an das sich der Matthias auch erinnert. Das haben wir nämlich dann vor 2 oder 3 Wochen gespielt. Das war das Szenario...
Das sollte in Reichweite sein. Okay, versuchen
ja,
wir es.
Das ist das Szenario King aus dem Band Cthulia... Ne, wie hieß der? Cthulhu Britannica. Englischer Szenario-Band von Cubicle 7, meine ich. Da geht es um eine interessante Prämisse. Die Charaktere beginnen... haben eine Augenoperation hinter sich und beginnen das Szenario im Krankenhaus. Und Matthias, wie geht's dann weiter? Oder was ist, wie haben wir es ausgespielt?
Im Grunde haben wir, es ist dann, da haben wir gleich mehrere Aspekte. Also zu dem Horroraspekt haben wir nämlich gleichzeitig ein großartiges Live-Element hinzugefügt. Und zwar haben wir uns, Daniel sagt es, wir hatten eine Augenoperation. Das heißt, er hat uns erstmal von uns abverlangt, dass wir uns mit einer Binde die Augen verbinden. Und ja,
ja, finde ich toll, dass ihr das mitgemacht habt. Also ist nicht selbstverständlich. Man muss natürlich auch ein gewisses Vertrauen zum Spielleiter haben, damit er keine, was weiß ich, keine Fotos macht und die dann anschließend im Internet verbreitet.
Oder
und so weiter.
Den Thomas Gottschalk-Test.
Ja, genau, den habe ich natürlich gemacht.
Okay, ja, das stimmt. Das war schon Vertrauensbruch genug. Aber und zwar haben wir dabei 40 Minuten lang mit verbundenen Augen gespielt. Und das war eine ganz eigenartige Erfahrung nochmal. Ne, auf das Live-Element kann man ja vielleicht später nochmal eingehen. Aber im Grunde war das Interessante, dass wir im Grunde mehr oder weniger festgeschnallt auf unseren Betten aufgewacht sind und uns natürlich unterhalten konnten. Wir haben dann auch herausgefunden, dass da sozusagen einige Verbindungen unter den Charakteren stattgefunden haben. Und das eines der grausigsten Elemente war eigentlich, dass Ärzte, Schwestern und so weiter dann zu uns kamen und uns keinen einzigen Grund gegeben haben, Verdacht zu schöpfen. Und wir im Grunde uns nicht selbst rechtfertigen konnten, okay, ich gehe jetzt hier raus und guck mal einfach, was das hier los ist. Denn uns wurde immer wieder gedroht, wenn wir uns mehr oder weniger stark bewegen, oder wenn wir gar unseren Schleier entfernen, unser Augenlicht für immer beschädigt werden könnte. Und aufgrund dessen sind wir wahrscheinlich deswegen auch furchtbar lange mit diesen Binden rumgelaufen. Aber ja, es kommt, wie es kommen muss. Es bleibt ein Cthulhu-Setting. Lass es 20 Minuten gewesen sein, kommt doch der unheimliche Aspekt rein. Ich erinnere mich an ein Erdbeben. Ich erinnere mich an Schreie außen im Flur. Ich erinnere mich daran, dass unsere Rufe nicht beantwortet wurden. Und so waren wir auf einmal jetzt wieder mit verbundenen Augen festgeschnallt. In dem Fall nicht mehr festgeschnallt, aber... ja, im Zugzwang. Und von da aus, ja, hat sich dann sozusagen das Horror, der blinde Horror für uns fassbar gemacht.
Das Szenario selber hat also einen großartigen Start. Leider ist der Rest des Szenarios nicht mehr ganz so gut. Ich habe das Ganze dann auch ein bisschen verändert. Es gibt eine Rezension zu dem ganzen Szenarioband, auch auf dem Rollenspiel-Almanach, die wird dann unten verlinkt. Aber der Start des Szenarios mit der Blindheit und der realen Blindheit sozusagen, der ist, meine ich, sogar noch besser als der Start von In Medias Res, wo die Spieler eben nicht mehr wissen, wer sie sind und um ein Rorschach-Symbol stehen und einer hat das Gesicht eines Toten auf dem eigenen Gesicht. Das ist zwar auch ein guter Start, aber mit Blindheit am Anfang, muss ich sagen, fand ich sehr schön. Also das ist echt, echt super. Und das Szenario ist dann auch nicht lang. Also das ist ein typisches Con-Szenario, würde ich sogar sagen. Das lebt auch davon, von, sagen wir mal, 2, 2,5 intensiven Stunden, aber dann ist auch gut. Ich meine, ne, Matthias kann es bestätigen, ihr wart ja dann auch ausgelaugt.
Das ist das Problem. Auf so ein Live-Event, da kann man ja fast eine Folge nochmal drüber machen. Um es kurz zu fassen, das war physisch anstrengend. Weil natürlich die Sinne, die restlichen Sinne, wenn man es nicht gewohnt ist, blind zu sein, auf vollen Touren laufen, die ganze Zeit über. Und du dich nicht in den Sessel zurücklehnen kannst und dich mal berieseln lässt, sondern das ist für uns war alle am interessantesten, glaube ich, deswegen fassbar zu machen, weil wir alle unser Zeitgefühl war, auf gut Deutsch gesagt, für den Arsch. Denn ich glaube, wir hatten alle das Gefühl, wir wären da bereits 2 Stunden unter dieser Binde und bis wir dann rausgekriegt haben, ja, wir waren gerade mal 40 Minuten und wir, wow, okay, Zeit. Gleichzeitig hat mich das sehr angestrengt, was natürlich dann tragisch war für einen, Daniel hat es gerade gesagt, er hat das Abenteuer zusammengestaucht. In dem Falle stelle ich mal zur Frage, ob ein längeres Setting dann überhaupt funktioniert hätte. Mit uns zumindest nicht mehr, denn nach 40 Minuten mit geschlossenen Augen waren wir so ausgelaugt, dass wir eigentlich nur noch raus wollten. Sowohl unsere Charaktere als auch wir selber waren ziemlich kaputt. Ich meine, man kann sagen, hey, das ist ja realistisch, gute Voraussetzung für den Horror selbst, aber naja, man möchte dann auch fertig werden.
Wobei das Chaos fing eigentlich schon an bei dem eigenen Erblinden sozusagen, wo man sich die Bandagen um den Kopf schlingen musste. Es war schon sehr lustig anzuschauen, muss ich sagen.
Ja, gut, dass ich da meine Kollegen nicht habe beobachten müssen. Ich glaube, ich hatte sie als erstes auf. Man macht einfach einen kreisrunden Verband um die Augen, um den Kopf, aber...
Völlig unmöglich.
Offensichtlich ist das unmöglich selber.
War aber trotzdem sehr lustig. Aber bevor wir wirklich jetzt also zum Ende kommen, noch ein kurzer Hinweis. Und zwar gibt es inzwischen eine sehr interessante Kampagne, die für Trail of Cthulhu erschienen ist. Und zwar die Armitage Files von Robin D. Laws. Das ist eine sehr interessante und auch völlig andere Herangehensweise an die Gestaltung einer Kampagne. Wir haben hier eine unglaubliche Fülle an sehr gut gestalteten Handouts, die auch den deutschen Handouts in nichts nachstehen. Und zwar sind das Briefe von Professor Armitage aus Arkham eben. Und diese Briefe wurden von ihm selbst geschrieben in der Zukunft. So, mehr verrate ich jetzt auch nicht dabei. Aber die Art der Kampagnengestaltung ist eine völlig andere. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Kampagne, bei der der Spielleiter aktiv improvisiert mit den Spielern zusammen. Das Buch ist dann auch entsprechend gestaltet. Wir haben verschiedene Orte zum Beispiel. Und diese Orte sind unterteilt in ihrer Beschreibung nach einem freundlichen Ort, einem neutralen Ort und einem bösen Ort. Dementsprechend variiert dann eben der Friedhof oder das Krankenhaus von einem unglaublich sauberen, sterilen Krankenhaus bis hin zu einem Wrack, zu einer unheimlichen Ruine und so weiter. Je nachdem, wie eben der Spielleiter den Ort gerade benötigt. Das Gleiche gibt es dann mit Nichtspielercharakteren und auch mit Organisationen. Also der Sheriff kann ein sehr freundlicher, aufgeschlossener Mann sein oder der kann dieser typische Redneck-Sheriff sein, den wir alle so sehr kennen und lieben, der die Charaktere dann nur herumscheucht und denen kein einziges Wort glaubt. Die Möglichkeiten, hier also eine Kampagne zu improvisieren und die Spieler geben selbst den Ton an, welchem Aspekt aus dem Handout sie folgen, das ist sehr interessant und ist natürlich auch weniger arbeitsintensiv für die Vorbereitung einer Kampagne für den Spielleiter. Und ich glaube, dass man diese Kampagne sogar sehr gut mit Karteikarten leiten kann. Das heißt, ich könnte mir Karteikarten aufbauen in Form von Nichtspielercharakteren, Orte und Organisationen und kann dann immer hin und her schauen, welche Karteikarte ich gerade brauche und wie ich den Ort gestalten möchte. Klingt unheimlich interessant. Ich habe keine Ahnung, ob wir das jemals spielen werden, weil die Handouts eben sehr schwer zu lesen sind. Sie sind zum Teil mit Blut oder was übermalt und sie sind natürlich alle auf Englisch. Und es kann manchmal etwas abträglich für die Stimmung sein, wenn man sich über Übersetzungen auseinandersetzt und darüber diskutiert, wie das jetzt zu sehen ist. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf dieses, auf das Produkt. Es gibt auch einen Artikel dazu, wie man investigative Szenarios improvisiert. Und ich denke, da können wir auch nochmal einen Podcast drüber machen, weil das Thema ist nämlich sehr interessant. Denn ich habe immer die Befürchtung, dass das Szenario ein wenig beliebig wird. Aber wie gesagt, das können wir vielleicht nochmal an anderer Stelle vertiefen.
Ich wollte gerade sagen, führt uns auch weg ein bisschen von dem Grundthema Cthulhu.
Genau, wollte ich aber zumindest ansprechen, weil es eben eine Neuigkeit ist. Also die ist auch, das Ganze ist auch erst vor kurzem erschienen und wie gesagt, ist nicht schlecht. Peregrine Press, 29 Euro, glaube ich, sollte man sich mal anschauen. Ja, dann gibt es noch diese Curse of the Yellow Sign-Reihe von John Wick. Haben wir noch nicht gespielt. Auch tolle Szenarien, freue ich mich schon drauf. Braucht man so circa 6 Spieler und dann kann man da, denke ich, nochmal dem absoluten Horror begegnen.
Und Nazis im Dschungel, ne?
Genau, unter anderem Nazis im Dschungel oder die Schauspielertruppe, die eben ein Stück probt. Ganz tolle Prämisse für ein Szenario, meiner Meinung nach. Ganz, ganz super. Also Rollenspieler, die Schauspieler darstellen, sind immer gut. Das funktionierte schon bei Vom Winde verwest ausgezeichnet, wo die B-Movie-Charaktere einen Zombie darspielen müssen. Und das allein schon der Schauspielerwert der Charaktere liegt irgendwie bei 50% oder sowas. Das heißt also, 50% kann immer fehlschlagen. War super, also sehr lustig. So, jetzt natürlich die abschließende Frage. Muss man denn Lovecraft lesen, um überhaupt Cthulhu spielen zu können? Also wir haben gleichzeitig, wir haben den literarischen Unterbau, das Fundament, was wirklich, also es ist Literatur, es ist gute Literatur, man sollte das auch mal lesen, aber muss man es lesen, um das Rollenspiel zu spielen? Matthias?
Um es kurz zu sagen, meiner Meinung nach nicht, aber es kann, finde ich, nicht schaden. Vor allen Dingen muss ich sagen, bringt das, glaube ich, den Spielleiter in arge Schwierigkeiten, wenn er versucht, dieses Setting zu beschreiben. Und er hat viele dieser Elemente, die wir auch hoffentlich schon versucht klarzumachen, also diese Ehrfurcht vor dem Grauen, dieses Zurückschrecken, nicht der Griff nach der Waffe, nicht der Gedanke, wie besiege ich das jetzt, ist vielleicht ein Element, der schwer zu vermitteln ist, wenn ich selbst diesen Aspekt vielleicht noch gar nicht richtig begriffen habe und nicht Beispiele, gute Beispiele in Lovecrafts Literatur gelesen habe, in denen dessen Charaktere ich im Grunde, auf denen das Ganze ja basiert. Ja, ob das Detektive, Professoren, simple Taxifahrer, alles Mögliche an Leuten sind, die mit dem Grauen konfrontiert werden und auf ihre unterschiedliche, in gewisser Weise realistischere Art auf das Grauen reagieren.
Es ist schade, dass Herr Patrick nicht da ist. Also Patrick hat keine Cthulhu-Geschichte gelesen. Ich glaube, er hat das Grauen von Dunwich gelesen. Natürlich, großartige Geschichte, ist, glaube ich, auch perfekt für den Einstieg, wenn man sich eben auch Cthulhu nähern möchte. Zu Literatur jetzt kommen wir gleich nochmal. Jedenfalls, auch als Patrick die Geschichte, also den Hintergrund des Spiels nicht kannte, ist dennoch ein, also der Spielspaß ist dennoch vorhanden, weil man eben, man wird eben wie der Spielercharakter eben Schritt für Schritt in das Grauen hineingezogen.
Weil ich da wir hatten uns da mal drüber unterhalten und ich meinen Punkt da wiederholen muss, in dem Fall war es für ihn auch, glaube ich, leichter, weil er ja schließlich in einer Gruppe integriert war, deren Spielziel schon ziemlich klar definiert war. Ja, und im Grunde brauchte er die Beispiele doch aus Literatur nicht, weil er hatte ja uns. Er hat doch gesehen, wie wir mit dem Grauen reagieren. Was wir tun, wenn wir zum Beispiel, wie wir das vorhin in Frage gestellt haben, wenn wir Stabilitätspunkte verlieren. Ja, da gibt's ja auch zwei Methoden und da kann ich ja auch ziemlich beliebig mit umgehen. Und er hatte sozusagen, in dem Fall, denke ich, ist das ein schwieriger Vergleich, weil er ja nicht komplett ohne Beispiel vorangegangen ist, denn nun ja, er war ja in der Gruppe integriert, die wiederum die Romane kannte.
Das stimmt, das ist auch so ein bisschen das Problem. Also Cthulhu ist durchaus für Einsteiger, denke ich, nützlich und auch vorhanden. Also es ist also nicht nur dem langjährigen Rollenspieler offen. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass man, denke ich, einen erfahrenen Spielleiter braucht für Cthulhu.
Ich würde also auch sagen, ja. Du musst auf jeden Fall, ja, das Problem ist bei den Spielern vielleicht erstmal die üblichen, ja, ich sag mal, D&D-Reflexe abzubrechen. Das ist, glaube ich, mit einer, ja, ich sag das mal so.
Aber ich meine, das gelingt natürlich schon dadurch, dass wir eben auch in unserer realen Welt spielen. Also wir haben eben, ne, die, ja, vielleicht sogar die Gegenwart.
Das macht es einfacher,
dann,
das stimmt, ja. Ich kann mir erstmal vorstellen, wie reagiere ich, wenn ich, oder wie würde, ja, ich versuche zu ermitteln, wie würde ich reagieren, wenn ich sowas sehe. Würde ich nicht einfach auch lieber den Feigling raushängen lassen, würde ich nicht einfach die Beine in die Hand nehmen, oder würde ich jetzt wirklich wie ein Held versuchen, den Tag zu retten.
Ja, richtig. Ja, aber kommen wir nochmal zu den Lesetipps bzw. zu den Kurzgeschichten. Also, bevor wir anfangen und unsere kurzen Eindrücke geben, nochmal zwei Tipps. Das erste ist, wenn man jetzt sich mit dem Cthulhu-Mythos nochmal beschäftigen möchte und oder auch eine Einführung braucht, eine sehr lustig geschriebene Einführung ist von Kenneth Hyde vorhanden, und zwar ist das Cthulhu 101. Und da werden also in zig kleinen Artikeln ja Hinweise gegeben auf den Cthulhu-Mythos. Der Cthulhu-Mythos wird erklärt. Es geht auch um Filme, wo Cthulhu mitspielt, oder Filme, die im Stile von Lovecraft gedreht sind, aber nicht Cthulhu erwähnen und so weiter. Oder wie man Cthulhu schreibt und wie oft man es verschreiben kann, also wie viele Fehler man da einbauen kann und sowas. Das ist schon ein sehr lustiges Buch, das ist wirklich sehr gut. Das zweite ist auch von Kenneth Hyde, und zwar, da geht es dann wirklich um etwas mehr Literatur, und zwar hat Kenneth Hyde alle Geschichten des Cthulhu-Mythos nochmal gelesen und hat dann Anmerkungen dazu verfasst. Und das ist die sogenannte Tour de Lovecraft, The Tales, und ja, in dem Buch, also auf circa 110 Seiten, geht er dann nochmal auf jede Geschichte ein und gibt ein paar Hinweise und Anmerkungen von seiner Seite aus. Auch nicht schlecht. Also lohnt sich auch für Leute, die sich eben nur mit der Literatur Lovecraft beschäftigen. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. So, aber jetzt kommt natürlich die große Frage. Was ist denn die Geschichte, die dir am meisten am Herzen liegt, Matthias? Das, oder sagen wir mal die besten drei Geschichten.
Also bei der besten ist es ganz einfach. Das ist für mich Träume im Hexenhaus. Da hatten wir uns schon lange genug drüber. Es ist Träume im Hexenhaus, das ist großartig. Also ob das die Gestalten, also ich möchte das gar nicht. Das ist ja nur eine Kurzgeschichte. Ich meine, das.
Wobei die ist schon sehr lang, also. Aber es ist trotzdem eine Kurzgeschichte, ja. Aber er hat ja auch viele Kurzgeschichten geschrieben, nur wenige Romane oder
Novellen. Ich wollte gerade sagen, und ich sag mal, wir hatten, glaube ich, das hatten wir beim letzten Mal, ja, genau, müssen wir jetzt noch erwähnen, es sind ja diese Romansammlungen. Sag du mal was zur Verfügbarkeit, wenn wir jetzt hier einzelne Geschichten auflisten und die Leute würden die vielleicht gerne lesen.
Wenn man den einfachen Start machen möchte, also wer viel, viel, viel Geld hat, der kann sich die Werkgruppe kaufen, also in der wirklich die komplette Sammlung von Lovecraft drin ist. Wobei, ich glaube, inzwischen ist das vergriffen. Also die Edition Fantasia hat eine fantastische Reihe gehabt, eben Lovecrafts gesammelte Werke. Der erste Teil dieser Werksammlung dürfte inzwischen vergriffen sein. Da waren aber wirklich alle Lovecraft-Geschichten drin. Auch die ganz frühen Sachen, die er im Alter von 6, 7 Jahren geschrieben hat. Da war wirklich alles drin. Ganz fantastisch, kostete aber 325 Euro. Ganz, ganz übel. Das gibt es auch mit einer zweiten Werkgruppe, und es gibt auch eine dritte Werkgruppe. In der zweiten Werkgruppe sind dann die Kollaborationen und so weiter mit anderen Autoren. Aber okay, das ist wirklich dann nur für absolute Fans und Leute, die das wirklich ganz interessiert.
Okay, aber ich sag mal, wenn wir den Leuten jetzt hier ein oder zwei Kurzgeschichten an die Hand geben, dann werden die sich nicht direkt die
kompletten Werke... Genau, darum, richtig. Darum jetzt natürlich der Klassiker schlechthin, der Suhrkamp Verlag hat im Grunde fast alle Geschichten lieferbar. Und wenn man wirklich anfangen möchte mit Lovecraft, dann kann man entweder The Best of H.P. Lovecraft nehmen, das ist so ein Lesebuch, wo viele verschiedene Kurzgeschichten drin sind, oder, was war das andere noch? Das Lovecraft-Lesebuch, so hieß das.
Also,
da waren auch ein paar Geschichten drin.
Ob das auch von Suhrkamp ist. Was ich hier stehen habe, war Cthulhu-Geistergeschichten.
Das ist auch von so.
Genau, eine von mehreren dieser Kurzgeschichtensammlungen von Lovecraft. Und da war eine tolle Auswahl von einigen meiner Lieblingsgeschichten da drin. Und
da ist auch, also wenn deine die Träume im Hexenhaus sind, meine ist, denke ich, als erstes die Farbe aus dem All. Das ist, finde ich, die beste Geschichte, die meiner Meinung nach geschrieben hat. Also das ist eine ganz fantastische Geschichte. Da geht es um einen Meteoriten.
Da gibt es eine Farbe, die macht die ganzen Leute wahnsinnig. Das ist super spannend. Das ist
ausgezeichnet. Also, ja, die Träume Hexenhaus sind auch, der schlafwandelt. Das
alles. Ja, und dann ist hier so ein Mathematikstudent. Und dann sieht er hier diese
nur
Form.
Weil, nur
ja,
weil
dann,
du
dann
auch...
Er sich mit der, also,
nur weil du auch dich in der Freizeit mit nicht-euklidischer Geometrie...
Entschuldige mal, aber das ist... Dann ist ein Bauernhof und der und die drehen alle am Rad, weil da so ein Meteorit runtergestürzt ist. Also,
Ganz tolle Geschichte. Also. Jedenfalls, die sind schon mal gut. Okay, nächste, Matthias.
Dann würde ich die Musik des Erich Zahn, glaube ich, nehmen.
Ja, die ist wirklich
und,
gut. Also die würde ich auch sagen. Die es ist übrigens interessant. Also er hat die Geschichte geschrieben, als er noch relativ jung war. Also finde ich ganz beeindruckend. Das ist eine wirklich sehr schöne Geschichte. Ja. Gut, bei mir wäre es dann, denke ich, der Ruf des Cthulhu eben, ne? Weil Cthulhu auch drin vorkommt. Das ist auch eine
die
sehr schöne Geschichte.
Die habe ich erst merkwürdigerweise sehr spät gelesen. Und da fiel die schon nicht mehr auf. Ich glaube, da waren dann so das Ding an der Schwelle, der Flüsterer im Dunkeln. Da waren viele Sachen, die... ich meine, okay, das ist vielleicht so eine... Weil der große Cthulhu drin vorkommt, ist das so für viele das Nonplusultra. Aber mit dem Vorwissen fand ich das gar nicht so beeindruckend, muss ich sagen. Aber das ist, die Geschichte ist dennoch sehr gut. Die ist nicht so schlecht wie die Farbe aus dem All. Aber dennoch.
Die Farbe aus dem All ist, die Farbe aus dem All ist ausgezeichnet. Das ist, okay, da bleiben wir, da werden wir uns auch nie
okay,
einigen.
Mein drittes ist dann
das letzte,
einer seiner wenigen Romane. Das wäre dann Berge des Wahnsinns.
Ja, okay.
Da geht es ein wenig mehr in die Tiefe, auch der Erdgeschichte, ne, was im Zusammenhang mit dem Mythos ist eine interessante Sache, vielleicht wenn man schon ein paar Sachen gelesen hat, ich finde, die versucht ein bisschen etwas eindringlicher in die Geschichte dieses Mythos und gerade welche Rolle die Erde da drin gehabt hat zu finden. Und deswegen fand ich die ganz schön bemerkenswert, muss ich sagen. Gerade weil er selber nie vom Mythos gesprochen hat, aber in dieser Geschichte spannt er den doch ziemlich weit auf.
Ist auf jeden Fall eines seiner Meisterwerk, könnte man sagen. Ganz, ganz tolle Geschichte. Ist auch insofern wichtig, da ja Ende des Jahres zur Spielemesse der erste Band der Kampagne Berge des Wahnsinns erscheint bei Pegasus. Und ja, die müssen wir natürlich auch durchspielen. Und ich meine, du findest diese Aufzeichnung in der Kampagne. Das ist ganz interessant. Und dann erforscht man dann nochmal diese Stadt in der Antarktis.
Okay, das sind jetzt alles Insider. Deswegen, dann gib doch nochmal dein drittes eben.
Okay, mein drittes wäre dann, um auch, wenn du schon die Berge des Wahnsinns gesagt hast, okay, dann lohnt es sich nicht, dass ich das auch nochmal nenne. Es gibt also so viele Geschichten, also ich würde da aber sagen, den Flüsterer im Dunkeln, das ist, finde ich, auch noch eine sehr schöne Geschichte.
Ist auch sehr gut, ja.
Das ist, da geht es dann um einen Briefkontakt zwischen zwei Gelehrten und plötzlich, der eine, der in Vermont lebt, hat dann eine Begegnung mit seltsamen Kreaturen, die den Migo sozusagen und plötzlich er war immer sehr skeptisch und dann plötzlich wird der Brief ganz freundlich und er lädt den Gelehrten dann ein, zu ihm zu kommen und auch alle Hinweise mitzubringen, die er im Laufe der Korrespondenz so bekommen hat und ja, das Ganze gipfelt dann in einer schrecklichen Nacht. Sehr schöne Geschichte.
Hat mir auch sehr gefallen. Doch, fand ich sehr gut.
Ja. Okay, kommen wir langsam zum Ende. Wir haben noch, ich habe zumindest noch zwei Sachen kurz zu erwähnen. Erstmal gibt es die neue Folge von Ausgespielt. Da geht es um ein interessantes Thema, nämlich um Film-Franchises. Aber bestimmt ist zum Erscheinen dieser Episode das schon alles gehört worden. Trotzdem möchte ich es erwähnen. Da fällt mir übrigens auch ein, dass wir eben Terminator 4 noch nicht gesehen haben. Also ich zumindest nicht. Das kommt noch. Kommt. Das zweite Ding ist, dass es mittlerweile auch die Greifenklaue fürs Ohr gibt. Und zwar hat die Greifenklaue einen Podcast ins Leben gerufen, was mich natürlich sehr freut. Und der inzwischen auch online zu hören ist. Und wir verlinken das Ganze natürlich unten. Ja, und ich denke, damit haben wir dann diese Episode über Cthulhu und Lovecraft, ja, zum Ende geführt. Oder fällt dir noch was ein, was wir unbedingt erwähnen müssen?
Ich denke, mit einem Blick auf die Uhr sollten wir etwaiges vielleicht dann auf okay. nächstes Mal verschieben.
Wer in das Ganze reinschnuppern möchte, dem seien die Einsteigerregeln empfohlen, die wir auch unten verlinken. Die gibt es bei Pegasus umsonst und da sind im Grunde schon alle Regeln und ein Szenario drin, das man zum Ausprobieren mal testen kann. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Okay.
Denke ich.
Bis zum nächsten Mal.